Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstück und Außenbau.
Ja.
Ja.
So, und du?
Ist der Kaffee noch heiß?
Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne?
Ja.
Moin Mädels.
Geht das schon los hier?
Jo, geht schon los.
Guten
Morgen. Guck mal, was ich mitgebracht habe.
Oh, ist ja alles fröhlich.
Was ich mitgebracht habe. Hört mal.
Echt, ich komme hier vor wie ein dicker, großer Labrador, der seine Frohlichtdose hier kriegt.
Du bist dick und groß, ja.
Ja, aber Labrador mag ist ich kein auch. Frohlich, Leute.
Ist denn wieder Weihnachten?
Ja, ist egal. Kekse
das
gehen immer.
Das sind Havertaler.
Darf ich euch den Keks
das ist
anbieten?
Ein Keksversteck.
Ja.
Steht auf der genau. Dose drauf.
Ich nehme gleich zwei.
So. Ja, und mir gib mal einfach einen rüber, Christine. Einfach per Hand.
Kann ich auch schmeißen?
Nein, du schmeißt mir nicht die Havertaler.
Diskurs.
Guten Morgen, ihr Lieben.
Guten Morgen. Und
wir sind heute
gehört.
Ja. Zu einer lustigen Runde Havertaler zusammengekommen.
Zusammen mit Christine. Moin.
Ja, ja guten Morgen. Ja.
Passend zu der Stimmung draußen, zum Wetter.
Machen wir jetzt auf Weihnachten.
Wollte ich gerade sagen.
Echt, 5 Grad nachts.
Ho, ho, ho.
Ja, ho, ho, ho. Geht's noch? Und dazu gibt es jetzt heute Morgen Havertaler.
Jetzt kommen wir euch eine Stunde lang Havertaler vor.
Ja, genau. Den Kaffee haben wir uns intravenös gelegt, weil sonst wirkt er auch nicht mehr. Und dann haben wir auch noch ein schwieriges Thema.
Opa.
Parentifizierung.
Ja, da muss immer das Christine ran, weil das ist die einzige von uns, die das ohne Schlenker über die, über die Lippen kriegt.
Worum reden wir?
Parentifizierung
ist
zu früh erwachsen werden, zu früh die Elternrolle teilweise zu übernehmen, wenn sich Eltern haben scheiden lassen und das eine Elternteil das Kind versucht in eine Rolle zu zwängen, wofür es eigentlich noch gar nicht bereit ist.
Ja.
Das ist Parentifizierung.
Das ist, ich fand das, du hattest neulich einen Artikel gefunden
genau.
Und kam ganz aufgeregt und sagte, hier, guck mal, dieser Artikel, der beschreibt meine Kindheit. Also, da können dann ja noch als Erwachsener Seifensieder aufgehen.
Ja.
Und dann haben wir uns darüber unterhalten. Und tatsächlich, das ist etwas, das ist viel weiter verbreitet, als man denkt. Und es ist auch nicht immer so, dass jetzt die Kinder, dass sich die Rolle vollkommen umdreht und die Kinder alles machen müssen. Und das geht so teilweise. Und zu diesem Beruf haben wir heute Morgen auch wieder unseren Fachmann in der Mitte. Das ist Michael Thiel, Diplompsychologe. Das ist immer der ein bisschen wissenschaftlich abseiert. Das müssen wir dann mal über uns ergehen lassen.
Aber der Wein ist erstmal ein paar Kekse.
Ja, genau. Ne, Herr Thiel, dann könnt ihr auch noch mal irgendwas Undefinierbares dazu sagen.
Aber der Thiel, ich habe ja ganz lange im Bereich der Sozialpsychiatrie gearbeitet. Das heißt, ich habe Menschen, die psychisch Probleme haben, zu Hause besucht oder aus der Klinik abgeholt und sie begleitet und versucht, sie wieder einzugliedern, so nennt man das, ne? Und da hatte ich durchaus auch Frauen mit Kindern und nicht selten waren dann gerade die Kinder, die, wenn die schon ein bisschen größer sind, die dann vieles übernommen haben, was die Mutter einfach aufgrund auch ihrer Erkrankung nicht machen konnte. Das war zum Teil richtig, richtig dramatisch. Also die tat mir auch richtig leid auch. Das heißt, die habe ich auch mit unterstützt. Und es gibt auch zum Beispiel auch in Hamburg Vereine, so in Tütelchen, die sich ganz speziell mit und für Kinder einsetzen, die eben halt kranke Eltern haben. Psychisch krank, körperlich krank, wie auch immer. Weil die, weißt du, die fallen immer so hindurch. In der Regel sind die auch so, die sind schon relativ früh erwachsen, haben schon Verantwortung übernommen, sind dann auch in der Schule relativ unproblematisch, weil die eben immer fleißig und machen und tun. Und sind eben, ja, deren Kindheit wurde gestohlen letztendlich, ne? Willst du es auch so sagen?
Ja.
Wie war das bei dir? Fangen wir mal mit Christine an, so. Erzähl mal.
Ja, bei mir in der Kindheit war das einfach so, dass das gang und gäbe war, dass wir quasi schon sehr früh alleine gelassen worden sind. Mutter ging arbeiten und ich glaube, ich habe mit 3 schon am Waschbecken in der Küche gestanden und habe abgewaschen.
Nee,
also,
komm.
Ich war wirklich klein.
Da kamst du auch noch gar nicht
klein.
Rein.
Nee, ich hatte den Mucker. Und dann hat mein Bruder ist 2,5 Jahre älter.
Ja.
Und wir haben uns immer gestritten, wer abwaschen und wer abtrocknen darf. Weil wer abtrocknet, der steht ja länger in der Küche. Und das fanden wir immer richtig doof. Ja. Und dann ab der ersten Klasse mit Wecker aufstehen, damit Mutti morgens noch weiter schlafen konnte. Mhm. Ja, sich ein Frühstück für, also vor der Schule frühstücken war gar nichts gegeben. Und für die Schule musstest du dir entweder was selber machen oder du hast Pech gehabt, ne? Mhm. Also das musstest du halt im Laufe der Jahre lernen. Also wenn ich in der Schule war und ich habe dann die Brotdosen der anderen gesehen und dachte immer so, oh, was würde ich jetzt für ein Stück Paprika tun? Mhm. Naja, weil sowas gab es einfach bei uns nicht.
Mhm. Ja, ach, süßer Mensch.
Aber du musst doch irgendwas in der Schule gehabt haben.
Ja, ich habe dann, entweder habe ich was von den anderen abbekommen, mhm. Ja, oder ich habe halt nichts gehabt. Oder ich habe mir morgens wirklich, weil ich noch genug Zeit hatte, schnell ein Brot geschmiert. Mhm. Mhm. Aber das schmeckt ja auch nicht so, als wenn es dir jemand geschmiert hat.
Naja, wenn kennt ich heute das? Sehe, wie du die Brotdosen für sie da, ja. für deine Tochter machst, ja. das sind ja kleine Wunderwerke.
Ja. Ja, meine Jungs, die haben nächste Woche, hat der Caterer in der Kita Urlaub. Mhm. Und die freuen sich jedes Mal, oh, Brotdosenwoche. Weil ich mir echt Mühe mache. Ich habe meistens so Brotdosen, wo ganz viele kleine Fächer sind. Und in jedes Fach ist was drin. Mhm. Und auch was Unterschiedliches. Mhm. Ne, von Weintrauben, Tomaten, Äpfel, ein bisschen Paprika. Dann mal Milchbrötchen oder auch einfach mal ein Brioche-Baguette oder keine Ahnung, irgendwas fällt mir immer ein.
Mhm. Und auch ein Leckerli sicher und
genau.
so.
Genau,
ne?
Nicht immer, aber dann doch, wenn gerade irgendwie eine Arbeit ansteht bei Sila in der Schule oder so, dann packe ich immer so einen kleinen Schokobon rein oder so. Dann weiß
packst du auch
immer,
Zettel rein?
Ja, ab und zu auch das. Wenn ich weiß, sie hat Angst vor der Arbeit oder so, dann packe ich immer, du schaffst das und ich bin stolz auf dich und so. Mhm. Doch, das macht sie toll. Und sie kam jetzt in der letzten Woche mit eine 1 in Englisch nach Hause und eine 1 in Religion mündlich. Mhm. Und da stand drauf auf dem Zettel, Sila, deine Mitarbeit ist für den Religionsunterricht sehr wichtig.
Mhm. Ja, aber hallo. Ja.
Und da dachte ich so, boah. Mhm.
Deine Tochter, ne?
Ja, und das kommt, glaube ich, auch durch diese Unterstützung, dass ich ihr immer den Rücken stärke, ich immer mit ihr mich hinsetze und Hausaufgaben mache, für einen Test lerne, dass habe ich damals nicht gehabt, diese Stärkung von meinen Eltern zu haben, sondern ich habe mich immer alleine gelassen gefühlt mit allem. Und du bist doch nicht doof, du bist nur faul. Das war so deren Lieblingsspruch. Mhm. Und dann hast du mir gesagt, so, nee, wieso, ich versuche doch zu lernen, aber wenn mich keiner in Englisch abfragt oder so, wie soll ich denn lernen? Mhm. Ich wusste das einfach nicht. Mhm. Und man hat einfach irgendwie versucht, sich durchzuschlagen, ganz ehrlich. Und dann hat man immer morgens, so, dann waren wir langsam älter, so 8, 9, da hast du dann morgens einen Zettel auf dem Tisch liegen gehabt, bitte mach die Küche sauber, saugen, wischen, dies, das, jenes. Mein Bruder war eher so für draußen zuständig, im Winter musste er dann meistens saugen. Da hat er mich dann immer noch versucht zu erpressen, dass ich das auch noch mitmache. Der hat immer irgendwas gefunden, was ich ausgefressen habe, was er sonst Mama und Papa petzen kann. Und dann musste ich das halt auch noch mitmachen. Und mein Stiefvater war damals immer so gegen 16.30 Uhr zu Hause. Ja, ratet mal, bis wann ich gewartet habe, um die blöden Sachen zu machen. So bis Punkt 16 Uhr habe ich gewartet. Und ich so, oh, jetzt aber schnell. und deswegen bin ich bei meinen Kindern da auch sehr zurückhaltend, was Einforderungen beim Haushalthelfen betrifft.
Was nicht gut ist.
Natürlich nicht. Also die bringt schon ihr Geschirr in die Küche und so weiter. Sila räumt auch mal die Spülmaschine aus. Aber ich würde von denen nie verlangen, bitte saug das ganze Haus durch oder so. Ich wäre einfach nur glücklich, wenn sie schon ihr Zimmer schaffen. Ja. Also das würde mir vollkommen reichen.
Du, das kannst du bis zum Erwachsenenalter.
Haben denn deine Eltern das dann auch kontrolliert?
Ja,
also wenn sie nach Hause kamen, hast du gewischt, hast du gesagt?
Und wenn du das nicht gemacht hast, dann gab es richtig Ärger.
Ja?
Ja. Dann, keine Ahnung, das Stummarrest, am Wochenende nicht zu einer Freundin übernachten oder...
Wurde denn im gleichen Maße kontrolliert, ob du zum Beispiel deine Hausaufgaben...
Nee, das wurde nie. Mein Schulranzen flog nach der Schule in die Ecke. Ich war ja alleine, ich war ein Schlüsselkind. Mein Bruder war schon sehr früh in der Ausbildung. Der war ja mit 15 schon in der Kochausbildung. Mhm. Ich war immer alleine. Also da hat auch keiner abends nachgefragt, so hier hast du Hausaufgaben gemacht. Ich habe dann einfach nur gesagt, ja. Und am nächsten Tag in der Schule irgendwie mich mit einem Mitschüler hingesetzt. Du kannst mir das nochmal erklären? Können wir das noch zusammen machen? Oder im Bus abgeschrieben, wie auch immer. Du warst dann nie hinterher. Heute weiß ich ja, wie wichtig das ist, Hausaufgaben zu machen. Einfach, dass du den Unterricht nochmal wiederholst und vertiefst.
Mhm. Aber es ist immer, und das siehst du bei Sila,
ja.
In dem Moment hat es ja auch geschnackelt, als ihr euch dann da auch zusammen und sie gedreht hat, du auch. Und das ist so,
ja.
Du hilfst ihr dabei.
Genau.
Das ist keine einsame Geschichte. Sie sitzt da und du kennst sie, wenn sie keinen Bock hat.
Ja, dann haben wir uns auch öfter mal in den Haaren. Aber ja. dann sage ich auch zu ihr, sie hat montags zum Beispiel absolut immer gar keinen Bock auf Hausaufgaben.
Kann ich verstehen.
Genau. Und ich sage dann immer, aber immer Sinn, mach doch heute einen Teil, weil die haben immer so einen Wochenhausaufgabenplan. Mhm. Die haben immer 4 Tage Zeit und Freitag müssen sie abgeben. In jedem Fach. Und dann sage ich immer, mach doch Montag ein bisschen. Dienstag machst du Pause, weil da hat sie nachmittags noch Fußball und kommt erst um 3 von der Schule. Mhm. Also da ist es schon ein anstrengender Tag. Da gönne ich ihr das auch, Hausaufgaben frei zu haben. Ich sage aber dann Mittwoch nochmal so richtig reinhauen. Mhm. Und diese Diskussion haben wir jeden Montag.
Weil das sagt die Frau, die bis 16 Uhr gewartet hat,
mit
dem Sauger anfing. Super Idee.
Mhm. Aber ich setze mich dann auch mit ihr zusammen hin. Und wir hatten ja damals Corona, da war sie in der ersten Klasse. Da hatten wir zum Teil ja auch Homeschooling.
Mhm.
Und ich habe mit Sila so lange geübt, bis sie das Lesen und Schreiben konnte.
Mhm.
Weil ich mich darüber so gefreut habe, dass sie das endlich verstanden hat, dass diese Buchstaben einen Sinn ergeben. Und jetzt kann die traumhaft lesen. Ne? Mhm. Sie ist eine der Besten im Deutschunterricht. Und die Deutschlehrerin sagte auch, man merkt, dass Sila viel liest, weil sie schon weiß, wie Sätze gebildet werden, wie der Zusammenhang sein muss in einem Aufsatz und so weiter. Und das macht mich dann innerlich so stolz, weil ich einfach denke, ey Sila, das haben wir zusammen geschafft. Und sie sagte heute Morgen, oh Mama, mein Traum ist es, Polizistin, glaube ich, zu werden. Ich habe richtig Lust, Polizistin zu werden. Mhm. Ich sage, wenn du so weitermachst, dann schaffst du das locker.
Ja,
dann kannst du sogar in die gehobene Karriere gehen. So zur Kripo oder so.
Wow.
Ja, ich sage.
Wir kennen die Kommissarin.
Ja, kann man immer gebrauchen.
Genau, ich sage auch, ich wäre super stolz auf dich, wenn du das machst. Ne? Also,
das heißt, du machst vieles, vieles anders als das, was du selbst
hast. Ja, das, was mir in der Kindheit gefehlt hat, mache ich jetzt so, wie ich es mir gewünscht hätte. Auch einfach mal Klamotten zu kaufen. Wir haben nie Klamotten zwischendurch bekommen, sondern immer nur zu Geburtstag oder Weihnachten. Ja, toll. Dann hast du Geburtstag und Weihnachten und dann kriegst du eine neue Hose und ein neues Oberteil und das muss dann wieder ein halbes Jahr warten, bis dann Weihnachten ist. Dann hast du wieder was Neues bekommen. Hätte ich meine Oma und Opa nicht gehabt, die dann auch mal gesehen haben, so, oh, ey, du hast halt schon das 5. Loch in der Hose oder deine Schuhe, du läufst ja schon ganz verkrümmt, also du brauchst mal neue Schuhe, will ich nicht wissen, wie ich ausgesehen hätte, wenn die Oma und Opa nicht gehabt hätte.
Also deine Großeltern sind viel eingesprungen.
Ja.
Das ist ja wieder das Ding, was wir aus der Bindungsforschung wissen. Es müssen nicht die leiblichen Eltern sein, aus welchen Gründen auch immer, wenn die nicht können. Aber du musst zumindest eine Person, bei dir Oma und Opa, wo du das Gefühl hast, sie haben dich lieb und die kümmern sich auch ein bisschen. Ja. Aber trotzdem, was muss das für ein Lebensgefühl sein, wenn du so klein,
du praktisch... Du fühlst dich alleine.
Ja.
Wirklich alleine. Du fühlst dich in einer... Also die Welt kommt dir so riesig und unendlich vor und du hast das Gefühl, du kannst nie was richtig machen und bist alleine.
Mhm.
Du gehst deinen Eltern sowieso immer auf den Keks. Es ist egal, was du machst. Und wenn du dann mal was Gutes geschafft hast, dann wird das so abgeschmettert. So, bist ja auch mein Kind, ne?
Oder bei einer 2 oder so, hättest du ja auch eine 1 schreiben können.
Ja, genau.
Das ist, weißt du, wirklich jetzt im Nachhinein, das ist eine Form von Missbrauch, ne, die stattgefunden hat.
Ja.
Nicht körperlich, aber seelisch allemal.
Das ist psychischer Missbrauch, finde ich.
Und sag mal, in der Schule und sowas, bis auf deine Großeltern, die das mitbekommen hat, hat keiner irgendwie, wenn du ohne Essen da gekommen bist.
Nee, Kinder sind ja auch gemein, ne?
Mhm.
Also gerade so in der 4., 5. Klasse wurde ich dann teilweise auch gemobbt, weil meine Eltern haben auch stark geraucht. Und das auch im Haus.
Und du hast gestunken.
Heißt natürlich, meine Klamotten haben nach Nikotin gerochen. Was ich ja selber nicht gerochen habe.
Nee.
Weil wenn du in einem Haushalt aufwächst, dann riechst du das irgendwann ja nicht mehr. Und da haben natürlich manche Kinder gesagt, du stinkst und guck dich doch mal an. Und das war schon brutal. Also deswegen achte ich wahrscheinlich auch so intensiv darauf, dass meine Kinder immer vernünftig angezogen sind und gut gekleidet sind. Auch mal, ne, meine Tochter liebt Wednesday, die Tochter der Addams Family. Ich glaube, wir haben schon 6 Pullis und 5 T-Shirts davon, weil ich einfach weiß, sie mag das. Und immer, wenn ich irgendwo was sehe, nehme ich ihr das mit.
Und die freut sich. Und
natürlich.
Ja.
Und die bedankt sich da auch für und so.
Mhm.
Es ist ein ganz anderes Verhältnis zu meiner Tochter, als was ich damals zu meiner Mutter hatte. Ich habe den Kontakt abgebrochen zu meiner Familie, weil je älter ich geworden bin, desto mehr kam bei mir meine Kindheit hoch.
Mhm.
Und ich habe einfach gemerkt, oh mein Gott, was ist da alles bitte schiefgelaufen?
Mhm.
Ich bin nur froh, dass ich nicht in irgendeine in einen Abgrund
abgestiegen bin. Ja, das hätte der Nachbarn Sinn.
Also bin ich wirklich, ich hatte damals Christiane F. in der Schule und die hat mich echt geprägt. Also danke nochmal, Herr und Frau Lehrer. Ich weiß nicht mehr, wer mir den gezeigt hat, aber das war für mich klar, so will ich niemals enden. Wenn mir jemand Drogen angeboten hat, ich war sofort, bin ich weg. Na, Alkohol natürlich, hat man mal ausprobiert. Aber, ich
aber du trinkst ja überhaupt nichts. Nee. Also, wenn mal auf einer Feier.
Aber ja, ja. Aber ich bin aber nicht der Typ, normal, der also, jetzt abends sich da eine Flasche Wein reinkippt oder so. Ich habe da kein Bedürfnis nach. Null. Mhm. Und dann auch teilweise, wenn dann die Männer so ihr Bierchen trinken, das kommt immer bei mir wieder hoch. Dieser Geruch, der triggert bei mir.
Ja.
Weil mein Stiefvater halt auch sehr viel Bier getrunken hat. Und immer dieser Geruch, dieser hefige Geruch.
Das hat sich eingebrannt, ne?
Ja, genau.
Und du hast mal gesagt, dass am Wochenende dann meistens deine Eltern dann gestritten auch ein bisschen haben. Gestritten haben.
Ja, das
ne?
war jeden Freitagmittag. Da konntest du die Uhr nachstellen. Meine Mutter kam ja erst abends um 17:45. Sie hat immer bis um 18 Uhr gearbeitet. Und mein Stiefvater hat aber freitags immer früher Feierabend. Ja. Und der war dann so gegen 13:30 spätestens zu Hause. Und das Erste, was er machte, war sich eine Buddel Bier aufmachen. So, und bis 18 Uhr hatte er locker schon 5 Bier getrunken. Dann war er natürlich schon angeduselt. Und wenn meine Mutter nach Hause kam, die war natürlich angenervt, weil er schon wieder zu viel Bier getrunken hat. Armbrot war nicht vorbereitet, es wurde nicht eingekauft. Heißt, sie musste das alles Samstag noch nach der Arbeit machen. Und das war immer der Streitpunkt. Immer. Und dann hat er immer Rammstein auf volle Lautstärke gehört. Und deswegen mag ich auch keine Metal-Dance. Weil ich immer diese Musik im Hinterkopf habe. Mit einer bedrückenden Stimmung.
Ja.
Und ich habe immer zugesehen, dass ich weg war. Also Freitag bis Sonntag, ich habe grundsätzlich bei meiner besten Freundin geschlafen. Und dann habe ich auch relativ früh meinen ersten Freund gehabt. Ich war 15. Und da ging das dann so richtig ab. Ne? Dann haben meine Eltern gemerkt, oh, wir verlieren gerade unsere Putzfrau. Die ist ja gar nicht mehr so oft zu Hause. Und da gab es auch richtig, richtig Ärger. Da bin ich auch teilweise zum Jugendamt gegangen und habe mit denen gesprochen.
Du bist selbst zum Jugendamt? Mit wie vielen Jahren? Mit 15 bist du hin? Hast gesagt, das geht nicht mehr. Und wie haben die reagiert?
Ja, die haben gesagt, ja, du kannst ausziehen. Du kannst entweder in ein betreutes Wohnen gehen oder ich hatte ja damals meinen Freund oder du ziehst bei deinem Freund mit ein und dann habe ich das gemacht. Ich bin zu meinem Freund gezogen und das war genauso schlimm. Also die Mutter war auch nicht nett. Die hat mich genauso behandelt wie zu Hause auch. Also ich war immer irgendwie so das gute Hausmädchen, die alles machen konnte und habe nebenbei aber trotzdem immer noch meine Schule gemacht. Also ich habe immer versucht, irgendwie mich durchzubeißen. Und er hat mich aber so psychisch abhängig von ihm gemacht. Also er hat quasi mich genau in einer Situation gefunden, wo ich sehr verletzlich war und ich sehr lieblos behandelt worden bin. Heißt, ich habe natürlich die Liebe, die er mir gegeben hat in dem Moment, aufgesaugt, wie so ein Schwamm.
Ja, genau. Und hast natürlich die Familie eigentlich
genau,
auch gesucht, die du nicht hattest.
Genau, und habe dafür dann aber meine Familie quasi fallen lassen. Auch meine Freunde und sowas, dann hat er die immer schlecht geredet und hat gesagt, komm, die sind nicht gut für dich, die machen deinen Ruf kaputt, wenn du mit denen abhängst und solche Dinge. Und da bin ich eigentlich erwachsen geworden. Auf einmal bin ich ausgezogen, ich war auf einmal für mich ganz alleine verantwortlich, was ich eigentlich vorher auch war, aber da hatte ich irgendwie immer noch dieses Häuschen über dem Kopf. Und seitdem bin ich auf mich alleine gestellt. Schon
aber
immer.
Ist ja viel zu früh. Also du hast ja Dinge regeln müssen und für dich selber machen müssen, wo man ja eigentlich erwartet, dass da irgendwie Eltern sind. Und bei dir ohne Not, also deine Eltern waren nicht krank oder so. Also, sondern es ist eigentlich Narzissmus.
Ja.
Ne? Also
ja,
purer
Narzissmus. Wusstest du deine Erklärung dafür?
Ja, das also meine Mutter definitiv.
Also das heißt, es dreht sich nur um sie.
Genau.
Das Leben dreht sich um sie.
Ja, alle Menschen sind schlecht, nur sie ist toll und alles, was sie macht, ist toll und du konntest eigentlich nie gut genug sein. Also du konntest machen, was du wolltest. Sie hat ja auch ihre Männer so immer behandelt. Und mein Stiefvater, die waren 17 Jahre zusammen, war der Einzige, der ihr immer die Stirn geboten hat. Und das war ja dann der Grund, warum die sich immer gestritten haben.
Ja, klar, logisch.
Und
ja.
Ich weiß noch, ein Streit, ich glaube, da war ich so 10, den werde ich nie vergessen. Das war ein Sommer, da haben wir gegrillt und die haben sich in die Haare bekommen. Und dann haben die sich so da gestritten und dann haben die nur gesagt, oh, hau doch ab und dann hat mein Stiefvater nur hinterhergerufen, nimm deine Tochter mit. Und dann sagte ich, nimm die nicht mit.
Was?
Und dann habe ich nur die beiden angeguckt und habe gesagt, okay, das hat mich wohl keiner lieb. Das weiß ich heute noch.
Ja.
Das war für mich so schlimm. Und am Ende hat meine Mutter mich dann doch mitgenommen, weil wir sind dann zu Oma und Opa gefahren. Da hat sie mich dann abgesetzt. Und was dann passiert ist, weiß ich nicht mehr. Mhm. Aber das war heftig. Ja, also das waren so Momente. Und ich hatte ja auch keine schöne Trennung von dem Vater meiner Tochter. Wir sind einfach abgehauen, weil ich sonst von ihm nicht losgekommen wäre.
Ja.
Und ich habe gesagt, so jetzt einfach Knall auf Fall, habe ich meine Tochter geschnappt und sind nach Hamburg. Und da habe ich dann wieder gemerkt, wie alleine ich eigentlich auf dieser Welt bin. Weil auch selbst, ich hatte ja Familie in Hamburg und selbst da habe ich mich nicht gut aufgehoben gefühlt, sondern ich habe wieder das Gefühl, ich stehe alleine auf dieser Welt. Und jetzt muss ich aber einfach eine Löwenmama werden für mein Kind, dass die nicht so eine Kindheit hat wie ich.
Ja. Gott, das wird, das, ich finde, mir tut das immer in der Seele weh, wenn ich das höre. Ja, und ich finde das so bewundernswert, dass gerade bei dem ganzen Scheiß, dass sie so ein stabiler, toller Typ geworden
ist.
Ja,
weil du bist ja wirklich, wir kennen dich ja nun schon ein paar Jahre und du bist so ein fröhlicher, energievoller Mensch. Ne? Ja. Also, und da ist jetzt wirklich wieder mein Thema Resilienz, also diese innere Widerstandskraft, und die hast du.
Ja, die habe ich, glaube ich, so getrainiert in der Kindheit. Resilienz ist
ja. Ja, ich glaube, dir war viel zu früh auch schon klar.
Ja.
Also entweder du gehst hier echt vor die Hunde oder.
Ja, oder und ich wollte auch nie so werden.
Nee, ne?
Ich wollte soziale Bindung haben. Ich wollte eine vernünftige Familie haben, ein vernünftiges Verhältnis auch zu den Verwandten.
Ja.
Weil wenn dann Familienfeiern anstanden, dann hieß es immer, das ist ja jetzt von den Alten. So, also die haben, Oma und Opa haben goldene Hochzeit. Wie cool, ey. Stell dir mal vor, 50 Jahre und so. Ne? Wer schafft das heute noch? So null Euphorie, sondern immer alles schlecht zu
machen. Ja, genau. Ja.
Und das geht mir so auf den Keks.
Ja.
Also auch, egal
also, wie ich spreche. Also du bist ein super Beispiel dafür, dass man trotz so einer berühmten schlechten Kinder, und die hattest du gehabt, wie man da rauskommen kann. Ja. Nun bist du vom Typ her, von deinem Temperament her, bist du ja ein sehr verbindlicher Mensch. Also nur deswegen sind wir auch gern mit dir zusammen und deswegen haben wir dich auch hier mit eingebunden. Und das ist so ein Punkt, das ist dir tatsächlich in die Wiege gelegt worden. Temperament, also dass du offen auf Leute zugehst, dass sie, ich glaube auch viele Leute dich einfach gerne um sich haben, ne, so. Ja. Und das ist ein Riesenvorteil. Wenn du jetzt auch noch so eine grießcremige, irgendwie so eine kleine Zicke, so, nee.
Ja.
Das hilft schon.
Ja.
Aber trotzdem, also Erklärung, warum Mutti, Narzissmus.
Aber wir haben natürlich an der Stelle schon den einzigen kleinen Vorteil, den so Parentifizierung haben kann. Wenn du sehr früh schon Aufgaben übernimmst, die eigentlich ein bisschen zu viel für dich sind, in einem vernünftigen Rahmen, dann kann dich das ja sehr stabil machen. Das kann ja Resilienz fördernd sein. Ne, dass du sagst, Mensch, kriege ich hin. Ne, so. Aber da geht das um einen vernünftigen Rahmen und nicht darum, dass du als Kind, ich weiß nicht, was erledigst oder den Haushalt übernimmst oder du hast doch Patienten, die das erlebt haben, die ihre kranken Eltern, versoffenen Eltern, drogenabhängigen Eltern pflegen müssen oder begrüßen müssen, den Dreck wegräumen, die bis Bett beziehen, weißt, und das in einem Alter, wo du sagst, mein Gott, nochmal spielen mit Playmobil. Das ist ja furchtbar. Ne?
Also vieles, was Christine gesagt hat, kenne ich in Varianten tatsächlich von Menschen und die, ach Gottchen, genau dieses Elend, ne? Und du kannst nichts dafür, da gibt es auch kein Schuldigen. So. Und deswegen ist es so wichtig, muss ich jetzt auch nochmal sagen, dass gerade auch in der Schule oder sonst wo, oder Nachbarn oder andere Verwandte, dass die verdammte Kiste mal sich einmischen.
Ja.
Wenn die merken, das haut irgendwie nicht hin, dann nicht weggucken oder nach dem Motto, das geht mich ja nichts an, weil das ist ja, ne? Nein, einmischen, gucken, fragen.
Du hast mir erzählt, dass du, dass das für dich ja auch schwierig, ihr seid ja da so aufs Land gezogen und dass es schwierig war, deinen Hobbys nachzugehen, weil du einfach nicht wegkamst.
Nee.
Und dann bist du ja auch diverse Male dann mit den Eltern von Freundinnen dann mitgefahren, wenn ihr Handball oder ich weiß nicht, was du da gespielt hast. Aber dass du dann natürlich
Ich bin irgendwann angeeckt bei den Eltern, weil die halt gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass wir immer fahren und deine Eltern nie.
Ja, aber was solltest du dagegen machen?
Genau, und habe ich auch mal gesagt, es tut mir ja auch leid. Ich sage aber, ja, mein Stiefvater war abends auf dem Freitag, hatte ich Jazzdance immer. Ja, auf dem Freitagabend hat er immer schon zu viel getrunken gehabt. Heißt, er konnte dann kein Auto mehr fahren und meine Mutter war noch nicht zu Hause.
Ja, aber das hast du denen ja bestimmt gesagt.
Ja, das wusste eigentlich auch jeder.
Und da haben die nichts unternommen?
Nein, sondern die haben mir noch Vorwürfe gemacht und haben mich nachher nicht mehr mitgenommen.
Ah, Christine.
Ja, das ist doch krank.
Und dann bin ich im Sommer mit Fahrrad halt gefahren, aber im Winter habe ich dann immer aufgehört mit den Hobbys.
Ja, und wir reden hier über Fahrrad irgendwie wie viele Kilometer?
Über mindestens 10.
Ja, super, tolles
Training. Also das meint ihr vorhin, dieses, es gehören ja aneinander. Da hast du jetzt die Eltern, die aus welchen Gründen auch immer, dass sie schaffen, sich vernünftig um die Kinder zu kümmern, aber du hast doch das Umfeld.
Ja, deshalb.
Und wir haben so eine komische Kultur immer noch des Wegguckens. Und auch so eine Kultur von, das gibt ja dieses schwierige Wort der Erziehungsgewalt, Erziehungsberechtigung. Nee, möchte ich mich nicht an. Ah.
Ja, aber verfluchter.
Ja, sag es wohl. Ja, ja, ja.
Es kann doch nicht sein, dass dann diese Eltern nicht zum Beispiel das Lehrergespräch suchen und sagen, wir müssen uns mal zusammentun und müssen hier was unternehmen. Das kann so nicht weitergehen.
Ja. Ich habe mir das immer gewünscht, dass mich irgendjemand auffängt, auch wenn ich mit irgendeiner Freundin war und die haben so ein harmonisches Familienleben. Ne? Ich habe die immer so beneidet. Ich habe auch immer gedacht, meine Mutter war ja auch sehr jung, wo sie mich bekommen hat. Sie war 22 und bei meinem Bruder 20. Und ich habe immer gedacht, so, die war einfach zu jung. Ich habe mir dann immer so die Eltern angeguckt, die so mit 30 ihre ersten Kinder bekommen haben und die waren irgendwie für mich so,
aber
richtige
entschuldige,
Eltern.
Mal ehrlich, Christine, du berichtest ja ab und zu mal von deiner Mutter.
Ja.
Im Laufe des Lebens hat sie sich nicht geändert, oder?
Und ich habe es immer mir eingestehen wollen, sondern ich habe mir immer gesagt, so irgendwann ändert sie sich, irgendwann ändert sie sich. Und das hat sie einfach nicht. Und jetzt mit Mitte 30 habe ich gesagt, so, und jetzt ist Feierabend.
Ja.
So, ich habe mir so im Kopf quasi eine Pro- und Kontraliste gemacht und meine Kontraliste war voll und meine Pro-Liste war leer.
Genau. Es gibt Menschen, das hört sich jetzt nach Stammtisch an, aber die sollten wirklich keine Kinder bekommen.
Ja.
Und so, das, was du mir erzählt hast, gehört deine Mutter dazu.
Ja. Punkt. Das war damals halt so in der Gesellschaft, ne?
Ja, du musst
es heiraten, um Kinder zu bekommen.
Vater, Mutter, Kind.
Ja, genau. Und
die hätte es nicht machen können. Bei der dreht sich ja die Welt nur um sich, ne?
Ja.
Also sie hat wahrscheinlich auch mehr darauf geachtet, dass es ihr gut geht, dass sie zu essen hatte,
ja, natürlich.
Und das sind so, weißt du, das ist so existenziell. Ja. Das natürliche Bedürfnis, was du hast bei deinen Kindern generell, dafür zu sorgen, dass zumindest die Basics stimmen. Das heißt, regelmäßig essen, trinken und so weiter.
Aber es ist doch auch es ist wirklich eine Sache, wie du dich selber entscheidest. Weil du sagst, sie war so jung. Meine Mutter war 21, als ich gekommen bin.
Ja, ich war auch 23 bei Sila.
Und die hat sich die hat sich unglaublich auf mich gefreut. Bis ich dann da war. Aber
nein, glaube ich nicht.
Und die fand das toll.
Und bis heute erzählt sie noch Geschichten und schmeißt sie, weil du warst ja auch so ein Sonnenschein und du hast ja schon damals irgendwie die Leute zum Lachen gebracht.
Ja, und das war Blödsinn irgendwie, aber sie hat sich auf mich gefreut. Und sie erzählt immer die Geschichte, da hatte sie schon diesen Babybauch von immensen Ausmaßen. Und da ist sie in Uelzen auf einer Mauer. Wir kamen aus Uelzen, ne, Talentspiele des Nordens. Und da ist sie auf einer Mauer, so einer Umgrenzungsmauer, ist sie da so lang gehüpft, nicht besonders hoch. So ist sie da so lang gehüpft und ist dann runtergehüpft und hat sich total gefreut auf dieses Baby und die Sonne schien und oh toll. Und dann kam ihr ein Mann entgegen. Das hat sie immer erzählt und hat immer gesagt, was geht in den Köpfen vor? Die sollen doch froh und glücklich sein, dass sich jemand auf sein Kind so freut.
Ja, natürlich.
Und dass der das Leben genießt, denn das ist eigentlich das, was man an seine Kinder weitergeben sollte. Die Lebensfreude. Kinder solltest du bekommen, wenn du Lebensfreude spürst und das Gefühl hast, das gebe ich jetzt gerne weiter. Ich glaube nicht, dass es vernünftig ist, weil die Gesellschaft das möchte oder weil du denkst, jetzt habe ich ein Haus, ein Auto, einen Schrankwand, da brauche ich jetzt nur noch auch noch ein Kind. Das sind keine guten Gründe.
Aber so wirklich, um eine Beziehung zu retten.
Ich wollte
oder
sagen, ich war ja das Versöhnungskind.
Du warst das Versöhnungskind.
War ja
hat
das Anstandskind.
Achso, und du hast was.
Und ich war das Versöhnungskind. Weil,
hat ja toll geklappt. Ja.
Genau, weil mein Erzeuger und meine Mutter sich damals schon ziemlich auseinandergelebt haben. Mein Vater war bei der Marine und war viel weg. Und ne, da sagt man ja auch gerne, jeder Marinesoldat hat an jedem Hafen. Ja, so war das bei ihm auch. Und daraufhin haben sie sich dann halt auch viel gestritten natürlich. Und dann, ja komm, lass uns noch mal ein Kind bekommen. Vielleicht hilft das ja.
Oh Gott.
Ja, ich war dann 2,5, wo sie sich dann haben scheiden lassen.
Ja, toll. Das ist natürlich eine traumhafte Idee, weil ja auch der Stress durch ein Kind so gar nicht zunimmt. Und die schlaflosen Nächte und sowas.
Ja, aber er war ja eh nie da.
Eben.
Ah, also wirklich ne, ein Kompliment und du kannst so super stolz drauf sein, dass trotz alledem du jetzt hier so mit uns sitzen kannst und so energievoll bist und so vieles an deine Kinder weitergibst. Also Chapeau, ne? Was du gesagt hast, andere schaffen es nicht, andere rutschen ab, andere aus verschiedenen Gründen werden selbst entweder psychisch krank und
die
oder.
Ruhen sich auch so darauf aus. Auch meine Kindheit war schlecht, meine Kindheit war so und so. Dann mache ich es jetzt auch nicht besser, sondern ich habe es doch auch so gehabt. Ich hatte auch eine scheiß Kindheit, also habt ihr jetzt auch eine scheiß Kindheit. So, das ist bei mir genau das Gegenteil. Mhm. Ich kriege auch ganz oft von meinen Kindern zu hören, oh, Mama, ja, ich liebe dich.
Oh, wie süß.
So, das kommt so richtig aus dem Herzen. Da kriege ich jedes Mal Pipi in den Augen, weil ich das von zu Hause aus nicht kenne. Mal also, in den Arm genommen zu werden und zu sagen, ich habe dich lieb.
Aber ich glaube, das mit der, das Entscheiden, das kannst du, wenn du selber relativ stabil da durchgekommen bist. Wenn aber diese Situation wirklich dich auch psychisch so richtig fertig gemacht hat, dann hast du damit auch im Erwachsenenleben immer noch zu kämpfen. Guck mal, denk mal auch dran, alleine dieser Prozess, dich von deiner Mutter abzunabeln, wie viel Kraft und Nerven der schon gekostet hat. Und für dich war der Weg irgendwie klar. Aber jetzt überleg mal, du hast eine psychisch kranke Mutter beispielsweise. Du hast es deine, oder Vater, die Eltern. Du hast das deine ganze Kindheit über mitbekommen und warst immer der vernünftige Part. Es geht gar nicht darum, dass du vielleicht was machen musstest, aber dass du die Verantwortung eigentlich viel zu früh übernommen hast. Das gilt auch in kleinem Rahmen zum Beispiel. Denk mal an Menschen, die aus anderen Ländern hierher kommen, wo die Kinder übersetzen müssen.
Ja.
Das heißt, die Kinder gehen mit den auch das schon in sehr frühem Alter, zu Behörden und ich weiß nicht was, beantragen irgendwelche Gelder und müssen da übersetzen und wissen natürlich, sie sind verantwortlich dafür, dass die Familie jetzt das Geld auch bekommt und müssen eigentlich auf einem erwachsenen Terrain sich bewegen. Die gehören eigentlich in die Sandkiste, aber müssen jetzt mit irgendwelchen Behördenmenschen umgehen, wegen der Sprachschwierigkeiten. Das ist natürlich eine Schwierigkeit, dass du dann als Erwachsener immer noch leicht die Verantwortung übernimmst. Zum Beispiel in der Partnerschaft kurzerhand deinen Partner entmündigst, weil du das irgendwie so drin hast, ist auch klar. Also diese Folgen von so einer Parentifizierung sind ja sehr vielfältig und sehr unüberschaubar, finde ich.
Jetzt nochmal dieses, was du jetzt eben gesagt hast, da gibt es zwei unterschiedliche Formen von Parentifizierung. Einmal die instrumentelle, so sagt man das, und romantisch. Das heißt, wenn genau das, ne, du hilfst, du übernimmst wie du, Christina, und übernimmst dann den Haushalt und übersetzt und so. Also da geht es darum, du wirst benutzt, um etwas zu erreichen. Dann gibt es aber auch die emotionale Parentifizierung. Das heißt, du bist plötzlich die beste Freundin deiner Mutter.
Das war ich auch, ja.
Das war es auch noch. Und du hast eine super Mischung gehabt aus beiden. Richtig voll. Ja,
toll. Sie hat mir immer so die Eheprobleme erzählt.
Ah, super.
Und halt auch so wirklich intime Sachen.
Nein.
Wo ich nachher selber so ein Schutzschild aufgebaut habe und gesagt, ich will das nicht. Hör, verdammte Axt. Ich bin nicht deine Freundin. Ich bin deine Tochter und ich möchte das nicht hören. Na, das war so.
Aber wie, was? Das sind so Sachen. Also null Empathie von deiner Mutter, ne? Auch dieses Natürliche, wo man sagt, nein, also da würde ich auch natürlicherweise würde ich dann nicht mit meiner Tochter oder meinem Sohn drüber reden, erst vielleicht später.
Ja, also das dieses, ist auch eine Alterswende.
Also,
wenn deine Tochter 25 ist, dass du dann mit ihr über Eheprobleme sprechen kannst, ist ja klar.
Aber anderes, aber auch nicht.
Aber doch nicht mit 12 oder so.
Ja.
Also, du wirst also wohl in allen Bereichen benutzt.
Ja.
Also du wurdest nicht deiner selbst willen geliebt, das, was du jetzt bei deinen Kindern hast, sondern du wurdest vielleicht, mal geliebt würde ich das nicht nennen, aber du bekommst zumindest keinen Ärger, wenn du die Sachen gemacht hast, die von dir erwartet worden ist.
Ich werde in Ruhe gelassen, wenn ich alles tue, was die wollen.
Genau.
Und wenn ich, die haben ja auch Respekt mit Angst verbunden.
Mhm. Ja, ja.
Also Respekt ist gleichzeitig Angst. Ne? Solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, hast du das Nummer. Zu tun und zu machen, was ich dir sage. Mhm. So, und letztes Jahr hat es ja geknallt bei mir in der Familie. Da habe ich ja dann gesagt, so, jetzt ist Feierabend. Mhm. Weil meine Mutter mir was erzählt hat, was in der Familie gesagt worden ist über mich.
Mhm.
Was mich sehr verletzt hat. Und sie sagt, ja, ich musste das jetzt einfach mal loswerden.
Ach so.
Also und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, ach, du musstest es loswerden, damit es dir wieder besser geht.
Mhm, genau.
Aber dass du mich damit gerade zutiefst verletzt, ich sage, wenn sowas jemand, also wenn jemand sowas über meine Tochter sagen würde, dann würde ich dem sowas von dem Arsch blasen, aber es niemals Sila erzählen.
Mhm.
Niemals, weil ich niemals möchte, dass sie sich so fühlt.
Ja.
Und da war das so für mich so ein Klick, und habe gesagt, so, und jetzt ist aus.
Mhm.
Ne? Weil da habe ich gesagt, ich habe auf diese Scheiße wirklich keinen Bock mehr.
Und vermutlich hat es deine Mutter nicht verstanden, ne? Die bis heute nicht. Ne?
Nö, also du sie wartet, glaube ich, darauf, dass ich mich bei ihr melde.
Und ich würde mich entschuldigen.
Ja, natürlich, dass ich mich noch entschuldige für mein Verhalten. nee. Nein. Ich hatte das schönste Weihnachtsfest ever. Letztes Jahr.
Ohne deine Mutter, ne?
Ja.
Ja, weil natürlich weil jedes Mal,
Druck
wenn sie...
Ja, na klar. Ne? Wenn dann da, dann geht sie durchs Haus und dann, keine Ahnung, sieht sie in der Ecke da hinten bei der Kammer eine Spinnwebe.
Oh.
Und die kannst du auch mal wegmachen, ne? Und unter dem Fenster, ne? Das ist nicht dein Ernst.
Mhm.
Und auch so meine Kinder immer so bevormundet. Mhm. Also eine Oma ist dafür da, um die Kinder zu verwöhnen. Mit denen mal Plätzchen im Winter zu backen. Mit denen im Sommer ins Zoo zu gehen. Oder im Park. Oder... ins Freibad, keine Ahnung, irgendwas Schönes zu machen.
Mhm.
Und sie ist immer nur da gewesen, hat einen Kaffee getrunken und hat gesagt, Kinder, das ist nicht so laut.
Mhm.
Ja, ganz großartig.
Ja.
Und deshalb auch die Kinder fragen ja nicht
nach
ihr.
Nee, die fragen überhaupt nicht nach ihr.
Nee. Ja, wunderbar.
Also ich hatte ja auch eine Zeit lang den Kontakt zu meiner kompletten Familie, weil ich habe zu meinem Mann gesagt, ich sage, ich brauche jetzt einfach mal den Abstand.
Mhm.
Ich sage, ich muss zu mir finden, ich muss mir überlegen, will ich das, mit wem will ich was und so weiter. Und dann hat meine Tochter so kurz vor Weihnachten bei der Schultherapeutin einen Termin gemacht, bei der Schulsozialarbeiterin.
Hat sie
ohne
selbst?
Meines, ja, ohne meines Wissens.
Die Geschichte wiederholt sich, hätte ich fast gesagt.
Ja.
Weil du hast ja, bist ja damals auch zum Jugendamt gegangen.
Ja, ich bin zum Jugendamt gegangen, genau.
Und sie, ist, okay.
Und sie und hat dann klingelt bei dir dann. Schulsozialarbeiterin gesagt, so, ich vermisse meine Uroma.
Na ja.
Mit dem Drehsessel.
Mhm.
Die haben so einen Stressless-Sessel, der sich dreht. Und dann saßen wir irgendwie beim Armbrusttisch und Sila sagte so, ja, ich hatte heute ja keine Mathe, weil ich hatte ja einen Termin bei der Schulsozialarbeiterin.
Hallo.
Und wir gucken Sila so, was hattest du? Warum? Was ist los? Ja, ich habe da erzählt, dass ich Uroma vermisse und ich finde das irgendwie alles so doof, wie das hier gerade läuft mit der Familie und so.
Mhm.
Und dann haben wir halt, ja, also Sila, du kannst auch erstmal mit uns reden. Ne? Und wenn du bei uns nicht weiterkommst, dann kannst du ja gerne einen Termin machen, aber komm doch erstmal zu uns. Also wir waren so geschockt, dass, also auch, dass sie schon so weit ist, ne? Also dass sie einfach so zur Schulsozialarbeiterin geht, das war für mich so, Luft ist weg. Weil ich verbinde damit halt wirklich dramatische Probleme. Ja, und dann hat mein Mann mich angerufen und gesagt, weißt du was, ich ruf mal deine Oma an. Ich fahre mit Sila dahin. Ich werde mal mit den Tacheles reden, wie sie dich zu behandeln haben und was sie dir eigentlich angetan haben mit deren Wörtern und so weiter. Und das hat er gemacht. Und da seitdem ist echt anders. Also die sind
zu deinen Großeltern jetzt.
Ja.
Ja.
Ja. Also meine Oma ist nicht mehr so oberflächlich und fragt auch wirklich mal, wie es dir psychisch geht, emotional geht und auch wie es den Kindern geht und so weiter. Und das ist wirklich ein ganz anderes Verhalten geworden.
Mhm.
Und da bin ich auch meinem Mann so dankbar.
Ja,
ne?
Hat also, er gut gemacht.
Ja, finde ich auch. Also der hat wirklich da auf den Tisch gehauen und hat gesagt, so und so läuft das jetzt. Und wenn ihr das so und so nicht wollt, dann bleibt fern von uns.
Mhm.
Sila wollte euch unbedingt sehen. Jetzt habt ihr Sila gesehen. Müsst ihr entscheiden, ob ihr den Kontakt haben wollt oder nicht.
Ah, das ist, guck mal, das ist zum ersten Mal, dass jemand wirklich für dich eingestanden ist. Ne? Dass jemand dir da den Rücken gestärkt hat und dann, weil dein Gefühl muss ja früher gewesen sein, du bist wirklich alleine auf der Welt und vielleicht auch so ein Gefühl muss ja an mir liegen, ne? Wenn keiner mit mir was zu tun haben will, mich nicht lieb hat und so weiter, dann muss ich ja irgendwie...
Doof sein.
Ja.
Ja.
So.
Ich glaube, was vor allen Dingen auch übrig geblieben ist, als wir uns kennenlernten, war das ja auch so. Du hattest, ich glaube, du hast immer das Gefühl gehabt, du bist nicht genug. Und dass du immer das Gefühl hast, du müsstest etwas tun, damit man dich lieb hat.
Ja.
Und dass keiner dich lieb hat, wenn du einfach nur im Sessel sitzt, sondern du musst immer irgendwas tun. Oder so. Und dann zu verstehen, dass das überhaupt nicht so funktioniert, dass du musst nichts tun, damit man dich gern hat, sondern entweder man hat dich gern oder nicht, aber nicht, das haben die dir so reingebimst.
Ja.
Das ist eine Frechheit ohne Ende. Ja. Und auch dieses, dass du zum Beispiel ein sehr harmoniesüchtiger Mensch bist.
Ja, total.
Also Tilly und ich, wir kloppen uns ja manchmal ab und zu die Birne weich, aber wir lieben uns ja heiß und innig.
Ja.
Und dann ist Christine immer vollkommen verschreckt, weil sie immer denkt, oh Gott, streitet euch doch nicht.
Ich bin verstummt.
Ja, ich bin dann ganz leise und verkrieche mich so in mich selber. Und denke so, es ist gleich vorbei.
Ja, kann ich noch verstehen, was hast du dazu? Ich halte mich da raus.
Ja. Wir müssen mal richtig lachen, wenn das gehört. Weil wir sagen uns natürlich auch gegenseitig die Meinung.
Mhm.
In bestimmten Sachen, dann ist da auch mal ein bisschen Gnarz dabei. Aber wir sagen uns ja auch, dass wir uns lieb haben, oder?
Ja.
Naja, zumindest wen denn sonst, ne? Also es ist so.
Ja, aber das ist für mich ganz ein ekliges Gefühl, Streitigkeiten oder so. Ich streite mich auch ganz selten mit meinem Mann.
Ja, und wenn, neulich hattet ihr mal so einen Moment, da habt ihr euch ordentlich gestritten, dann bist du ja fix und fertig.
Mhm. Ja.
Du sahst ja aus wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Also da bist du richtig ganz furchtbar durch. Und das sind Überbleibsel.
Ja.
Echt, das sind Überbleibsel. Ja. Und du denkst wirklich ja immer, mein Gott, jetzt bin ich erwachsen, das kann nicht sein. Nee, das kennen jetzt selbst Leute noch mit 60, 70, 80, dass sie diese Gefühle auch den Eltern gegenüber haben. Nun findet ja sowieso im Laufe eines normalen Lebens findet ja dieser Umschwung statt, dass man sowieso in die Rolle kommt, in der man dann parentifiziert wird, wenn Eltern alt werden und sie plötzlich deine Fürsorge brauchen, ne? Wenn sie meinetwegen dement waren oder körperlich nicht mehr so fit sind oder selbst ihre Bankgeschäfte nicht mehr auf die Reihe kriegen oder mit modernen Techniken nicht mehr klar kommen. Und du findest dich so peu à peu in dieser Rolle wieder, das zu übernehmen. Aber das ist ein natürlicher Vorgang, den empfindet man auch nicht so, so schlimm. Es nervt schon, aber vielleicht manchmal und manches läuft dann auch nicht glatt. Aber du weißt, warum das passiert. Das ist eine Alterserscheinung. Das dreht sich dann um so ein bisschen.
Das wäre mein Albtraum. Wenn es irgendwann heißt, deine Mutter hat Demenz oder Alzheimer und so, du musst dich jetzt kümmern.
Und du musst dich kümmern.
Das könnte ich nicht.
Nein.
Wirklich nicht. Nein. Weil ich habe ja auch einmal mit ihr darüber gesprochen hier, wie sieht das eigentlich aus? Hast du irgendwie vorgesorgt, wenn du mal irgendwann verstirbst?
Ja.
Wie du dir die Beerdigung vorstellst? Hast du irgendeine Versicherung?
Oh Gott.
Habe ich sie einfach mal so gefragt, weil wir hatten das Thema mal in der Schule oder so, ich weiß nicht mehr. Und ich war ja damals auch bei der Altenpflege und da warst du halt immer damit konfrontiert.
Ja. Machst du dir ja sowieso
genau. Jeder Mensch. Genau, und dann habe ich es mal gefragt und dann sagt sie, wenn ich tot bin, das ist ja euer Problem.
Ja, aber das passt zu ihr, ne?
Ja.
Und was kümmern wir also sie zu, wie?
Und ich dachte nur so, wie kann man denn so denken? Hauptsache, ich hinterlasse meinen Kindern nichts und die haben noch immense Kosten für mich.
Ja, und denen ist das ist ja auch dann egal, ne? Also es ist wirklich dieses, als erstes komme ich. Und noch mit die Sinnflut, ne?
Also, und es gibt doch auch Menschen so, die keine Angehörigen mehr haben, die dann irgendwie alle paar Monate alle zusammen beerdigt werden. Ich glaube tatsächlich, ich bin so weit, dass ich sage, ist es mir egal, was mit dieser Frau passiert, weil man hat so einen emotionalen Hass entwickelt, weil man denkt so, wie kannst du denn dein Kind so behandeln? Wie kannst du es wagen? Und wir hatten ja mehrere Situationen in verschiedenen Altersstufen, wo sie mich immer wieder so enttäuscht hat. Und das ist bei mir so ein dicker Felsen, der auch nicht mehr aufzubrechen ist.
Ja, ne. Und dann finde ich eigentlich diese Trennung da am besten. Also ich fand für mich immer das, was du mir so erzählt hast im Laufe der Zeit, die Situation im Supermarkt und dem Joghurt. Das ist für mich die... Das ist für mich die es ist so eine simple, kleine Situation.
Kürzchen, erzähl. Was war da?
Ja, wir waren im Supermarkt und es war so Ende des Monats und dann habe ich mir dann so einen Joghurt für, keine Ahnung, 40 Cent oder so rausgesucht und sagte, nee, wir haben kein Geld. Im nächsten Moment packte sich aber 6 Flaschen Wein in Einkaufswagen. Und da war das dann wieder so, okay, also für mich ist kein Geld über, aber für deinen Alkoholkonsum ist Geld.
Für einen Joghurt, Leute. Also es ging nicht mal darum, dass du eine Tüte Süßigkeiten oder so eingepackt hast, irgendwas extra, sondern einen Joghurt.
Ja.
Und da, also das war für mich der Moment, wo ich gedacht habe, lieber Gott, mach, dass ich diese Frau nie treffe.
Das sagt Annika mal, wenn wir mal irgendwann bei euch einladen, diese Frau nicht, weil dann wird es richtig böse.
Ich glaube, das könnte ich auch nicht mehr an mich halten.
Nein.
Weil das finde ich so eine Wahr. Und es ist ja in gewisser Weise, wie soll man das sagen? Also sie ist ja jetzt nicht krank oder sie ist nicht.
Sie ist kerngesund,
ja.
Außer im Kopf.
Mhm. Ja, und Mensch, da, also wenn ich mir das überlege, wie viele Menschen da eigentlich leiden unter ähnlichen Situationen, weil die Eltern krank sind oder psychisch eben krank sind.
Ja. Das, dann ist es nochmal eine andere Geschichte.
Ne? Ja, das ist so, da kann man vielleicht noch ein bisschen mehr Verständnis dann aufbringen und hat ein bisschen, wenn man sich mit der Krankheit beschäftigt, versteht man das vielleicht ein bisschen. Trotzdem geht ja die Kindheit flöten dabei.
Ja, man muss es überhaupt nicht gut finden. Nee. Nur dieses Ding, und ich höre dir ja so zu und ich bin ganz froh, dass du das so erzählen kannst. Es gibt Menschen, die verdrängen das ganz weit weg und wundern sich, warum sie bei bestimmten Situationen so sauer oder so traurig sind. Mhm. Und bei dir ist es Gott sei Dank noch sehr klar.
Ja.
Das ist ein gutes Zeichen eigentlich auch dafür.
Aber das habe ich auch von Annika. Also ich habe mit Annika ja jetzt, keine Ahnung, wie lange kennen wir uns, seit 3-4 Jahren arbeiten wir zusammen. Mhm. Und Annika und ich haben wirklich uns alles erzählt. Also ich glaube, Annika weiß nichts, was ich gebe aus meinem Leben. Mhm. Und da hast du mir auch schon sehr viel geholfen. Also auch einfach zu merken, ey, ich bin gut so, wie ich bin.
Ja, und zwar prima. Also richtig, richtig
super.
Das
war aber für mich eine ganz neue Erfahrung. Mhm. Und ich habe ja auch immer Probleme damit gehabt, irgendwie Komplimente anzunehmen oder sowas.
Ja.
Weil ich habe mich damit immer schlecht gefühlt.
Ja.
Ich konnte ganz schlecht Komplimente annehmen. Mhm. Und jetzt
hast du immer gedacht, dass du wärst es nicht wert?
Ja,
oder
genau.
Die würden nicht stimmen oder
ja,
so.
Ja, genau. Mhm. Das ist so ähnlich die Wahrheit, was du da gerade sagst. Das sagst du doch nur, weil du jetzt nett sein willst.
Ah ja, okay.
Ne? Das ist so.
Also was
Gott, wie schrecklich.
Annika und ich versuchte auch mit so in diese Richtung, weil wir dich eben lieb haben und dich gerne natürlich sehr schätzen, dass der Mann auch so nach Beälterung.
Ja, ich sag auch immer, ne? Ich sag also meine Chefs, Anführungszeichen, ich sag, das sind eigentlich Mami und Papi jetzt für mich.
Ja,
Ja, super.
Wir wollten schon immer,
wir wollten nie Kinder und dann kommt das
um. Und was?
Gottes Willen.
Hallo, seid froh, dass ich schon aus der Pubertät raus bin.
Ja. Oh Gott, ja. Nein, aber dieses Nachbeeltern, also eigentlich im Laufe der Zeit zu merken, nee, ich bin wertvoll, ne? Ich bin so, wie ich bin ich gut und ich muss nicht immer was tun, damit andere Leute mich gut finden, sondern ich kann auch einfach nur mal so da sitzen, ne?
Also eine Sache, die ihr für mich einmal gemacht habt, werde ich auch nie vergessen, das war so süß. Da hatte ich doch ein Wochenende mit meinem Mann in Lübeck.
Ja.
Und wir sitzen im Lübecker Marzipan-Café und wollen die Rechnung haben. Und dann hieß es, nö, ist schon bezahlt. Und da haben Tilly und Annika wirklich die Rechnung schon per Kreditkarte im Voraus bezahlt. Das war für mich ein Gefühl, das kann ich nicht mehr beschreiben. Das war so toll.
Ja.
Also, weil nee. Und dann ist auch so, nur toll, ich hätte auch ein Stück essen können.
Ja, so ist es.
Logisch.
Also die Möglichkeit gibt es. Also, und das kann man natürlich in der Beziehung und das kannst du unter Freunden, wie auch immer. Ja. Und du kannst natürlich die therapeutische Hilfe holen. So.
Aber ich glaube, bei Christine ist das auch ganz toll, dass sie durch die Familie von Dennis, also von ihrem Mann, ja auch sieht, wie eine funktionierende Familie aussehen kann.
Ja.
Weil die haben natürlich auch ihre Macken, wie jede Familie.
Ja.
Aber das sind alles normale Macken.
Aber also, da würde nie einer ein schlechtes Wort über den anderen verlieren. Und das war in meiner Familie immer so, du hast dich quasi umgedreht und hattest schon ein Messer im Rücken.
Ja, auch furchtbar, ne?
Ja.
Und das sind so, weißt du, dieses grundsätzliche, dieses Gefühl, jetzt haben wir wieder den Begriff des sicheren Hafens, ne? Meine Familie ist wie ein sicherer Hafen. Draußen kann es stürmisch werden und fies werden in der Schule und Co. Aber wenn ich zu Hause bin, da kann ich das abladen und da habe ich meine Ruhe und den hast du nicht gehabt.
Nee. Ich meine, das ist doch für jedes Kind eigentlich das Beste. Du weißt bei dem und dem, du hast Mist gebaut, Und du weißt auch, Mutti wird dir wahrscheinlich das Taschengeld für diesen 100 entziehen. Aber sie wird dich auch in den Arm nehmen und sagen, mal, Gott sei Dank ist dir nichts passiert.
Ja.
Sie ist da für dich. Sie liebt dich, trotzdem du Mist baust.
Ja,
und das ist doch die Message, die du eigentlich als Kind haben möchtest.
Ja, das heißt, dein Verhalten ist manchmal doof, natürlich, so wie das so ist, aber du als Mensch.
Man hat natürlich auch rebelliert.
Ja,
man hat ja irgendwann versucht, irgendwie anzuecken, um mal Aufmerksamkeit zu bekommen.
Ja, was ist das für eine blöde Nummer? Ne?
Irgendwann hieß es von meinem Stiefvater zu mir, du bist eh nur zum Duschen und zum Essen hier. Ich sage, ja, alles andere kann ich woanders. Mhm.
Ja.
Ja, ja. Ja, warum?
Ich will nur den anderen Leuten nicht auf die Tasche fallen. Mhm. Aber das ist einfach so. Ich hatte damals in der 6. Klasse einen Fall, da waren so ein paar Mädels, die nicht so der beste Umgang für mich waren und die sagten so, oh, komm, lass mal nach der Schule zu Kaufhaus Stolz und Klauen gehen. Und ich ging schon so, oh, keine gute Idee. Und ich sag, ja, ich komm mit, ich bin ja cool. Ja, und dann bin ich mit. Und ich war die Einzige, die nichts genommen hat. Ich habe mich nicht getraut. Ich hatte so einen Schiss in der Büchse. Und dann klopfte mir 5 Minuten später der Kaufhausdetektiv auf die Schulter.
Du wurdest dann.
Und sagte, Mädels, kommt mal bitte mit ins Büro. Ich so, oh Gott. Und ich war kaum im Büro, da habe ich meine Schultasche genommen, ausgekippt. Ich hab nichts und so. Und dann sagt er, ja, aber mit gefangen, ne? Ihr werdet jetzt schön von der Polizei abgeholt.
Oh.
Und dann wurden wir wirklich vom Streifenwagen abgeholt.
Nee.
Und sind durch die ganze Stadt gefahren, ne? Dass da uns wirklich jeder sehen konnte. Und ich habe so geheult, weil ich so eine Panik hatte, nach Hause zu gehen, ne? Dass das zu Hause rauskommt. Und dann hat der Polizist mich nur angeguckt und sagt, Mäuschen, das ist alles gut. Erstmal, du hast ja gar nichts gemacht. Nein, aber du warst dabei. Das ist schon mal doof. Aber, ne, ich werde eure Akte hier hinlegen. Ich habe euch verwarnt. Es ist ja jetzt gerade nichts passiert. Ihr habt ein Jahr Hausverbot. Seid das schön blöd. Jetzt habt ihr nämlich einen mega Umweg vor euch. Aber ist alles gut. Fahrt mal nach Hause jetzt und versprecht mir, dass ihr es nie wieder macht. Nicht schon so.
Ja, oh, ja, aber wer hat gepetzt?
Der Polizist.
Ah ja.
Weil der Polizist musste die Akte zu einer anderen Wache geben und da war ein Polizist, der hatte so richtig Bock auf solche Fälle und wollte so den Kindern so eine Lektion erteilen und ist zu jedem Elternhaus gefahren. Und ich war bei einer anderen Freundin und dann ging das Telefon, ja, schickt mal bitte Christine nach Hause, wir haben Besuch. Und ich mich gefreut, ich dachte, oh, oh, keine Ahnung. Und dann stand da ein Polizeiauto vor unserem Haus und dachte ich so, ach ja, meine Mutters Cousin ist ja Polizist. Wo, vielleicht ist der das ja. Nee, dann saß dann wirklich ein Polizist in der Küche und guckte mich dann an. Ja, hallo Christine, ich bin hier wegen dem Fall von Kaufhaus Stolz. Und ich, also mir ist alles in die Hose gerutscht, ja, wirklich. Und meine Mutter, wieso erzählt sie denn nichts? Ich sage ja genau aus diesem Grund. Ich sage, was soll ich denn erzählen? Warum soll ich denn Ärger bekommen, obwohl ich nichts gemacht habe? Ne? Also, ich glaube, wenn ich solche Eltern wie euch gehabt hätte, wäre ich nach Hause gekommen, so, oh Mama, ihr weißt, was heute passiert ist.
Ja.
Ne? Ich hatte wirklich Schiss in der Büchse und ich habe nichts gemacht. Dann kam trotzdem der Kaufhausdetektiv und hat mich ausgefilzt und keine Ahnung was. Ne? Also es ist, glaube ich, auch wirklich, das wünsche ich mir so von meinen Kindern. Ich sage auch meiner Tochter immer, wenn du Mist baust, komm zu mir, erzähl es mir, kassier lieber ein bisschen Anschiss, aber du bist es los und wir können es regeln. Als wenn dir das irgendwann auf die Füße fällt.
Ja, das denke ich ja auch.
Ja. Ich sage auch immer, ich durfte auch zu Hause in die Partys machen.
Warum?
Da war ja die Zeit von Sit-Ins ziemlich modern und ich habe mir das immer so gewünscht, dass ich auch mal eine Clique bei mir habe, dass meine Eltern auch sehen, mit wem ich abhänge.
Ja.
So, und die hatten da null Interesse dran, die hatten da gar keine Lust drauf. Und dann war ich halt immer bei den anderen und ich habe immer zu meinen Kindern gesagt, ey, wenn ihr irgendwann so alt seid, dann ladet ihr doch einfach zu uns ein. Ne, wir haben eine Dachterrasse, wir haben einen großen Garten, da könnt ihr euch gerne hinsetzen, weil ich habe doch dann erstmal Kontrolle über die.
Ja, und siehst, mit
und
wem sie ist deine
wem
Tochter unterwegs oder mit deiner, ja, finde ich eigentlich normal.
Wo ich dann vielleicht auch so ein bisschen noch variieren kann, wo ich sage so, oh, ey, weißt du was, ich glaube, der.
Also was wirklich, habe ich vorhin schon gesagt, was mir auffällt, du hast draus gelernt.
Total.
Na, und du möchtest das anders machen und das finde ich toll. Also du kannst nicht für dich, also für dich indirekt auch, aber du kannst jetzt nochmal die Geschichte für deine Kinder zumindest das anders geschehen lassen. Ne? Und vielleicht jetzt mal so langsam auch zum Abschluss. Also die Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist nicht naturgegeben automatisch gut.
Nein.
Überhaupt gar nicht.
Nein.
Manche denken ja immer, das sind doch meine Eltern, die müssen mich doch lieben. Nein, müssen sie nicht. Aus verschiedenen Gründen, wie du es erlebt hast, wie andere auch, sind sie dazu nicht in der Lage. Und da muss man wirklich, ich wiederhole es nochmal, sehen und hoffen, dass man um der Umgebung Leute haben, die sagen, komm, so wie deine Großeltern, wir lieben dich so, wie du bist. Das ist dann wiederum heiser. Und zum dritten Mal, weil mir das so wichtig ist, Leute, also jeder von uns kann der oder diejenige sein, der auffällt, dass bei einem Kind irgendetwas nicht richtig ist oder der auffällt, dass die vielleicht muffelt oder nichts zu essen hat in der Schule und so. Und jetzt nicht weggucken, nicht Mund halten, sondern fragen, sich einmischen. So.
Ja, finde ich auch.
Und ist so wichtig.
Aber auch im Erwachsenenleben, Partner, Freunde, wenn ihr solche, weil viele, die eben in der Kindheit solche Rollen übernehmen müssen, haben auch Folgen davon. Das heißt, sie haben Dinge, die sie auch noch im Erwachsenenleben so machen. Ja. Sie sind entweder nicht so selbstbewusst oder übernehmen immerzu die Verantwortung. Mhm. Die sind diejenigen, die auch im Verein immer wieder dann dafür sorgen, dass alle irgendwie gut dabei sind. Mhm. Und das sind so, wie soll ich sagen, das ist, als wenn die so eine stille Rolle haben, die sie eigentlich nie abgelegt haben. Mhm. Also die haben sie als Kind gelernt und dabei sind sie dann auch geblieben. Wie zum Beispiel, was Christine dann hatte, dass sie immer dachte, sie muss etwas tun, dieses nie genug sein oder so. Also wenn ihr das bei jemandem mitkriegt und ihr kennt vielleicht auch die Familie, schnackt mal drüber.
Ja.
Frag mal, wie war das bei dir eigentlich früher? Weil oft ist es ja auch schon, dass man kann im Internet, glaube ich, auch so Fragebögen machen, wo man dann feststellen kann, ob man eigentlich ein parentifiziertes Kind ist.
Mhm.
Und man, es ist also so 10, 12 Fragen sind das eigentlich, ob man das eigentlich als Kind erlebt hat.
Mhm.
Und das ist schon eine interessante Sache, ja, da mal durchzugehen und festzustellen, oh Gott, ja, meistens weiß man es ja, weil Mutter, ja, Vater krank war, Mutter, Vater nie da war, irgendwie sowas. Ist ja auch so eine Sache, wenn Eltern eigentlich nie da sind, weil sie auf Montage, keine Ahnung, was sind. Und dafür muss dann ein Kinderteil was übernehmen. Meinetwegen immer einkaufen, immer dies machen, immer das machen, Schneeschippen, keine Ahnung, die eigentlich der Vater sonst gemacht hätte oder Mutter oder wer auch immer. Das ist auch so ein Teil. Mhm. Und da muss man mal gucken, was bleibt übrig. Ne? Ja, und wir haben so eine Checkliste. Und damit ihr die auch bekommen könnt, machen wir das so, dass wir in den Shownotes einen Link haben, einmal auf unsere Homepage vom Medienbüro und einmal auf Michaels Homepage unter Psychologe Thiel. Und da findet ihr die und könnt die mal machen, so für euch.
Und letztendlich, wenn dieser Kloß, von dem du oder dieses, was du beschrieben hast, Christina, wenn der nicht weggeht und er belastet euch, dann es gibt da die Möglichkeit, es gibt eben dieses Nachbeeltern, oder eben auch eine tiefenpsychologisch orientierte Psychotherapie.
Ja, und ich habe ja All-In, ne?
Ja, du hast All-Inclusive mit uns. Ne? Gerne. So, danke, danke, Christine, für deine Offenheit.
Ja, gerne.
Nee, ist nicht selbstverständlich. Mhm. Toll. Mhm. Und
aber es tut gut, darüber zu sprechen.
Ja,
also
ja,
ne? Kann ich nur allen empfehlen. Also, ja, sich jemanden zu suchen, dem man vertraut und darüber zu sprechen. Wir haben ja auch im Vorfeld darüber gesprochen, inwieweit ich das erzählen möchte. Mhm. Und ich bin mir einfach keiner, also ich mag es, darüber zu reden, weil ich halt auch stolz drauf bin, wie ich jetzt bin.
Kannst du auch.
Ja. Ne? Und ich bin eine Löwenmama geworden und ich würde durch die Hölle für meine Kinder gehen. Und das ist eigentlich, glaube ich, das Normale.
Mhm. Ja, normal denke ich auch. Also, dass man kämpft dafür. Ja. Oder also, ja, das gehört dazu, finde ich. Es gehört auch eigentlich dazu, dass Mütter und Väter immer so ein bisschen drüber gehen, ne? Wo man da immer denkt, ey, ist jetzt ein bisschen doll. Also, aber das ist so das Nulvige da dran, so dieses für Kinder eingestehen. Und wenn du für dich selber so eine Checkliste machst, um festzustellen, ob du als Kind selber vielleicht in so einer Situation warst, dann ist auch immer so die Frage, was hätte ich als Kind gebraucht, die dir das klar macht. Die dir auch klar macht, ich hatte eigentlich nie jemanden, der da war, wenn ich nach Hause kam oder der mit mir Schularbeiten gemacht hat, der darauf geachtet hat, dass ich was ich eine Brotdose hatte.
Ja.
Also das, was habe ich eigentlich gebraucht und was habe ich wirklich bekommen?
Also sich dessen bewusst zu werden.
Ja, genau. Und warum eigentlich genau?
Ja.
Und wisst ihr, was ich jetzt brauche?
Ein Kaffee.
Und einen Keks.
Ich wusste es.
Ja. Ihr Lieben, macht's gut. Wir sehen uns, hören uns.
Ja, habt einen schönen Sonntag.
Ja.
Macht es euch kuschelig.
Jo.
Genau.
Mhm.
Genießt es und freut euch auf nächste Woche, wenn es wieder heißt.
Psychologen beim Frühstück.
Ja.
Tschüss.
Ihr Lieben. Tschüss.